Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine Ospa.
Das ist auch letztendlich, da schlägt mein Herz für, ne? Ja. Sag ich mal, wir sind hier am Wasser, ich meine hier in dem Podcast-Studio ja im Prinzip fast im Kreuzfahrtterminal, ne? Also die Gefühle kann man auch nicht irgendwie jemanden beschreiben, bevor er nicht eine Gangway, sag ich mal, überschritten hat, dann wirklich geht los und wenn du dann die ganzen Annehmlichkeiten hast, der Erlebnisse, einer schönen Gemeinschaft, Land und Leute kennenlernen und auch noch super verpflegt wird, ne? Also im Vergleich, sag ich mal, zu Landurlaub gibt's da große Vorteile, ne? Also es gibt eigentlich kein Schiff, wo keine Bar noch offen hat, ne? Abends, ja. So, ne? Wo du sagst, das hast du immer. Was ja. Toll ist, ne? Ja. Ja. Rennen wir abends hier in Warnemünde rum nach 22 Uhr, ne?
Selbst in der Saison.
Selbst in der Saison, schwierig. Ne? Und ja. Da muss ich sagen, da sind die AIDA und die Kreuzfahrer generell sehr gut aufgestellt.
Ja. Ja, da ist jemanden die Begeisterung für die Kreuzfahrtbranche sichtlich anzumerken. Die Rede ist natürlich von Hans-Jörg Kunze, einem der bekanntesten, wenn nicht sogar charismatischsten Köpfe der maritimen Branche in der Region. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 88. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Hans-Jörg Kunze, dem langjährigen Unternehmenssprecher von AIDA Cruises, getroffen. Der Rostocker war fast 20 Jahre als Kommunikationschef für die Reederei AIDA Cruises verantwortlich. Vor einigen Monaten verabschiedete sich der 63-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Deshalb war ich echt froh, dass er sich ja nochmal die Zeit nahm, um im Wellenrauschen-Podcast zu Gast zu sein und seine langjährige Laufbahn bei AIDA Revue passieren zu lassen. Wir sprachen natürlich über alle Höhen und Tiefen innerhalb des AIDA-Konzerns. Zum einen natürlich die positiven Momente, wie die vielen spektakulären Schiffstaufen und auf der anderen Seite auch die dunklen Momente, wie zum Beispiel das Schiffsunglück der Costa Concordia 2012. Und natürlich sprachen wir über die Entwicklung der Kreuzfahrtbranche in den letzten Jahren, angefangen über die Schwierigkeiten während und nach der Corona-Pandemie und natürlich auch seine Sicht auf die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und Hans-Jörg Kunze nimmt da auch kein Blatt vom Mund und sagt ganz genau, was er von den Protesten der Klimaaktivisten hält, die jüngst die AIDA Diva am Auslaufen in Warnemünde hinderten. Teil 2 des Podcasts mit Hans-Jörg Kunze gibt's dann in einer Woche, pünktlich zum Start der deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathletik in Rostock. Passend dazu sprechen wir über seine Laufbahn als Weltklasse-Leichtathlet, seine Teilnahme an den Olympischen Spielen und sein heutiges ehrenamtliches Engagement als Präsident des Leichtathletikverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Also jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 88 mit Hans-Jörg Kunze. So, jetzt gab es schon ein kleines Vorgespräch. Hans-Jörg Kunze, heute im Wellenrauschen Podcast, langjähriger Pressesprecher von AIDA Cruises, Journalist, früher Radioreporter bei Antenne MV, Ex-Leichtathlet langsam und Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Seoul und heutiger Präsident des Leichtathletikverbandes MV. Puh, das ist eine ganz schöne lange Liste. Hans-Jörg, erstmal vielen Dank, dass du hergefunden hast ins Wellenrauschenstudio im Dock-In in Warnemünde. Freue mich, dass du da bist und sag mal moin.
Moin, moin, hallo. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja. Ist das so, wenn man jetzt so, ich darf das ja mal nicht sagen, so despektierlich, so langsam dem Ruhestand entgegenschippert und ich zähle hier diese lange Latte von Dingen auf, die du in deinem Leben schon geleistet hast, dass man dann auch, ja, nicht wehmütig wird, aber schon denkt, mach, da ist schon einiges, da habe ich schon einiges hinter mich gebracht.
Das ist genauso, wie du sagst. Fühlt sich ein bisschen unwirklich an. Ne? Das ist nicht sozusagen der Alltag schon, dass man sagt, man ist operativ im Moment nicht verantwortlich für irgendwas. Ne? Das ist eine super Erleichterung, aber man guckt schon so ein bisschen doof und natürlich rufen Kolleginnen und Kollegen, Freunde an und ähnliches. Und die erste Frage ist immer, ist es zu früh? Dürfen wir jetzt schon anrufen? Sollen wir vielleicht lieber Nachmittag vor dem Mittagsschlaf anrufen? Ne? Jeder nutzt das, ne? Also das ist so der super Gag so. Und dann sagst du, wie willst du denn da rauskommen? Da kannst du sagen, ja, mach hin, ich will zum Golfen oder so. Und dann, haha, typisch. Ne? Also, ja. Also ich genieße jetzt sozusagen nach vielen, vielen Jahren der absoluten Anspannung 24/7, den super Sommer hier, ne?
Nutzt es auch die Familie?
Ja, das auf jeden Fall, ne? Also ich glaube da als Journalist, sage ich mal, im aktuellen Bereich und auch als Chef der Unternehmenskommunikation, da ist man ja auch für alles und nichts verantwortlich, ne? Da klingelt das Telefon zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn mal wirklich was Wesentliches los war. Da gibt's ja auch kein Aufschieben und so. Und das war auch immer und ist auch immer eine Belastung für die Familie gewesen, ne? Wenn Dinge zu regeln waren, krisenhafte Dinge oder ich würde eben im Unternehmenskommunikationsjargon sagen, wenn da Herausforderungen zu regeln waren, dann waren die ja in der Regel an Feierabenden, in den Ferien und an Feiertagen. Und da ist die Familie natürlich immer dabei. Ne? Also, absolut. Aber mittlerweile haben wir ja tolle Homeoffices und können die Tür zumachen und die Sachen regeln. Ja. Das war schon besser, als wenn man immer wie in früheren Zeiten ins Studio zurückrennen muss, wieder zum Sender zurückfahren muss oder in die Zentrale. Das ist jetzt natürlich ganz anders geworden, wenn man ein vernünftiges iPhone hat, ist man durch. Ja. Ne?
Kann man das alles auch von zu Hause aus regeln. Das kenne ich selbst auch. Und ich habe es vorhin bloß durchgehört, mal auch einen Sprung nach Mallorca. So eine Reise ist auch mal möglich. Wir kommen gleich zum Thema Kreuzfahrten. Aber ist das jetzt auch mal machbar, dass man mit der Familie mal irgendwo auf der Insel ist? Was vorher vielleicht schwieriger war.
Völlig entspannt, ne? Also das ist so, ne? Also dieses Thema, was macht man ab 63, ist ja so mega präsent. Ich will auch nicht unserem geschätzten Bundeskanzler Olaf Scholz da auf die Füße treten, der in der Bild-Zeitung gesagt hat, das findet er nicht in Ordnung, ne, diese Rente ab 63. Deshalb bin ich schon aktiv, aber ganz klar, ich habe auch Familie, eine Frau, die sicherlich sagt, du kannst dich jetzt auch mal ein bisschen mehr um den Alltag kümmern und habe Kinder und Enkel, ne, und da kriegt man natürlich auch in der Regel 100%ig positives Feedback für Dinge, die man investiert, ne.
Absolut.
Das ist ganz anderes als im Profibereich, das genieße ich auch.
Ja, und ob man da ist oder nicht, und der Enkel sagt einem das dann schon ganz direkt.
Ganz genau, es ist eine ganz andere Ebene, aber wie gesagt, da kriegt man auch ordentlich was zurück. Das genieße ich jetzt schon so mal, dass man sagen kann, also der Tag ist nicht so von, was weiß ich, von 8 bis 18 Uhr durchgetaktet und in der Nacht muss man die Nachrichten beobachten. Ne?
Ja. Warst du denn jetzt mal wieder an Bord direkt? Also an Bord meine ich nicht irgendwo hier in Warnemünde, wenn das Schiff hier anlegt, sondern an Bord im Sinne von wirklich mal auf dem Wasser und mit unterwegs, oder ist das schon eine Weile her?
Nee, jetzt würde man sagen, im öffentlichen Rechtlichen, jetzt kommt der Werbeblock. Ne?
Ja.
Das muss man mal so sagen. Ich habe tatsächlich auch so meine Abschiedsreise gemacht mit AIDA Aura. Die Saison von AIDA Aura, die im September endet, nennt sich auch AIDA Au Revoir, weil das Schiff die Flotte verlassen wird. Und wir haben uns im Januar, Februar so eine Reise nach Südafrika, Namibia gegönnt. Ne? Und da habe ich wirklich nach Corona-Zeiten echt gedacht, ey, willst du ja jetzt wirklich wieder so einen Langstreckenflug anfangen? Ne? So ganze Nacht überfliegen und in fremde Länder und so. Wie ist denn das eigentlich? Und es war wunderbar. Also das heißt, so eine Südafrika-Reise, die wir als AIDA jetzt nicht mehr anbieten werden, war sozusagen mein letztes Erlebnis mit einem Kreuzfahrtschiff. Ne?
Ja.
Also wirklich die Luft von Südafrika und Namibia geschnuppert und
ist toll,
über die
oder?
Wüste geflogen. Unglaublich. Ne? Und ich habe mich danach auch sehr mit meiner Frau nochmal mit Namibia beschäftigt, sozusagen, was da vielleicht noch zu lernen ist, was wir noch nicht wussten. Also es hat super Spaß gemacht. AIDA Aura ist derzeit das Schiff, was am längsten unterwegs ist, mehr als 20 Jahre für AIDA, was vor 20 Jahren hier getauft wurde. Zu der Zeit, als wir das Schiff hier getauft haben, saß ich in München als Radioreporter und wir sind damals Kandidatenstadt für Olympia geworden. Ne? Da fiel die Entscheidung in München und gleichzeitig war auf AIDA Aura Taufe, also da verbindet sich schon viel mit, ist jetzt 20 Jahre her, ist das viel oder wenig.
Also hat sich die Aura quasi dein Berufsleben dann auch bei AIDA begleitet,
genau,
eigentlich, ne?
Ganz fast. Genau.
Ja?
Also da will ich auch gar nicht rumheulen, aber das Schiff wurde in Wismar gebaut. Ne? Wir hatten damals geniale Ideen, Kreuzfahrtschiffe in Wismar zu bauen, die auch für den Markt gepasst haben. Also ich habe den Rohbau begleitet, ich durfte die ersten Reisen und die Taufe begleiten. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, es war eine super Reise. Ne? Also so, das ist natürlich auch eine längere Reise, dauert 2 Wochen da so, ne? Plus An- und Abreise. Wow, war toll, war ich sehr gerne.
Auf meinem Laptop habe ich mal die AIDA Cosma kurz nach der sozusagen Taufe auf den Bildschirm geworfen. Ist es dann eher so, dass du sagst, so ein altes Schiff, was dann möglicherweise verkauft oder außer Dienst gestellt wird, an dem man hängt aus Nostalgiegründen oder einfach, weil man es lieb gewonnen hat? Oder sagst du, so ein modernes Schiff, so ein 5000er, was einfach ja auch eine gewisse Modernität ausstrahlt, dem kannst du mehr abgewinnen?
Nee, ich würde das sogar gleichgewichten, ne? Also man muss, glaube ich, mit einer anderen Einstellung rangehen, anderen Erwartungen. Das sind dann andere Reisen, ne? Mit den Schiffen hin und her. Also auf der Cosma bin ich mit voller Palette mit Enkeln und Kindern gewesen, ne? Ist unglaublich, was die Vielfalt dort bietet, ne? Wahnsinn. Mit Vor- und Nachteilen.
Ja. Ne?
Wenn man bei Aida Aura dann an einer einmaligen Ocean Bar sitzt abends, da sitzen noch 20 Leute, ne, die dann aufs Wasser und den Mond gucken. Ist bei den großen Schiffen anders, ne? Aber da ist man mit Familie eben gut aufgehoben. Also ich würde es nicht so einfach
teilen. Man kann es nicht so missen.
Fakt ist, ne, so bei den großen modernen Schiffen hast du dann die Wahl zwischen 18 oder 20 verschiedenen Restaurants. Das finde ich schon sehr interessant, aber muss jetzt auch nicht den ganzen Tag essen, also
ja.
Für mich ist es ausgewogen.
Ja, also mir fehlt das Erlebnis noch, beziehungsweise ich hatte nur mal die Ehre, eine Pressereise mitmachen zu dürfen auf einem Konkurrenten
Das geht ja gar nicht.
Das kriegen wir vielleicht nochmal irgendwann geändert, dass ich mit der Familie auch mal, meine Mutter war jetzt tatsächlich auf dem Schiff, über das wir dann auch gleich sprechen werden, was letzte Woche ausgelaufen ist, Richtung Ostsee, und hat ihre Kreuzfahrtpremiere gehabt, und das war, sofern sie das jetzt erzählt hatte, auch ganz toll gewesen.
Ja, also das ist auch letztendlich, da schlägt mein Herz für, ne, ja. Sag ich mal, wir sind hier am Wasser, ich meine hier in dem Podcast-Studio ja im Prinzip fast im Kreuzfahrtterminal, ne, also die Gefühle kann man auch nicht irgendwie jemanden beschreiben, bevor er nicht eine Gangway, sag ich mal, überschritten hat, dann auch wirklich leiden los, geht los, und wenn du dann die ganzen Annehmlichkeiten hast, der Erlebnisse, einer schönen Gemeinschaft, Land und Leute kennenlernen und auch noch super verpflegt wird, ne, also im Vergleich, sag ich mal, zu Landurlaub gibt's da große Vorteile, ne? Also es gibt eigentlich kein Schiff, wo keine Bar noch offen hat, ne? Abends, so, ne? Wo du sagst, da hast du immer was Tolles, ne? Da rennen wir abends hier in Warnemünde rum nach 22 Uhr, ne?
Selbst in der Saison.
Selbst in der Saison, ne? Und da muss ich sagen, da sind die AIDA und die Kreuzfahrer generell sehr gut aufgestellt.
Ja. Und es ist einfach auch, ich glaube, man muss es selbst ausprobieren und erleben, oder? Um das mal zu verstehen auch, ne?
Genau, das ist die dringende Empfehlung. Ich glaube, da kämpfen alle Marketing- und Sales-Leute der Branche immer zu sagen, wie erkläre ich so sozusagen demjenigen, der es noch nicht mitgemacht hat. Und Fakt ist, dieses Gefühl stellt sich in der Regel ein, wenn man über die Gangway rüber ist und die Gangway dann auch noch gekappt wird, sodass das Schiff auch wirklich losfährt. So, also das ist zu empfehlen. Und ich meine, generell ist Urlaub eine feine Sache, ne? Dass das so in einem separaten Teilstück unseres Lebens ist, natürlich super verortet, ne? Und wenn man dann da arbeiten kann, ist das Thema eben Urlaub, ne?
Ja, absolut. Also besser geht's gar nicht. Und du hast das Thema ja nun jetzt schon fast 20 oder über 20 Jahre lang begleitet, hast alle Höhen und Tiefen natürlich mitgemacht, musstest Dinge ja auch moderieren, das ist einfach so, das gehört zum Geschäft dazu, sicherlich auch viele positive, über die wir heute noch sprechen wollen, aber auch sicherlich negative Ereignisse, die man dann ja einfach bewältigen muss, da muss man dann auch Augen zu und durch, und da hast du sicherlich auch viel, viel gelernt. Ich würde erstmal auf dieses ganze Thema Corona-Pandemie, obwohl das ja zum Glück jetzt auch alles so ein Stück weit hinter uns liegt, aber dass man vielleicht mal so einen Ist-Zustand bekommt, wie siehst du das aktuell in der Kreuzfahrtbranche? Nun ist AIDA nicht gleich Kreuzfahrt überall alle, aber sie gehören ja nun mal zu einem weltgrößten Kreuzfahrt Konzern, Carnival, und wie bewertest du es aktuell? Konnte sich die Branche denn nach diesem Cut, kann man ja nicht anders sagen, schon, ist sie auf dem Weg der Erholung, will ich mal so fragen, und ist es dann vielleicht doch schon schneller passiert, als man vielleicht im Vorfeld befürchten konnte, oder, ja?
Ja, also so eine Corona-Folgen für die internationale Kreuzfahrt, das hätte ich jetzt, sag ich mal, in meinen kühnsten Träumen mir nicht vorstellen können, dass alle unsere Schiffe praktisch mal nicht fahren, ne? Und deshalb 2023 ist tatsächlich das Jahr des vollen Comebacks der Kreuzfahrtindustrie, speziell meiner Firma oder meiner ehemaligen Firma Carnival Corporation weltweit, ne? Mit Veränderungen, ne? Es sind viele, viele ältere, nicht effiziente, nicht wirtschaftliche Schiffe verkauft, abgestoßen und auch schon recycelt worden, ne? Auch AIDA hat sich von den nicht wirtschaftlichen Einheiten getrennt, so, ne? Das heißt, die Modernisierung läuft. Das, was ich sehe jetzt, aber das ist ja der Blick von der Kaikante, ne? die Nachfrage ist hoch. Jetzt, wir sind, glaube ich, seit kurzem in die Sommerferienphase in Deutschland eingetaucht, ne? Und das bedeutet im Prinzip auch die Hauptsaison erstmal an Bord. Das wird voll sein, das wird sehr voll sein. Die Familien werden ihre Zeit genießen. Dafür ist die Branche aufgestellt mittlerweile wieder. Und trotz Pandemie und wirtschaftlicher schwieriger Zeiten oder so sieht man, dass die Erneuerung der internationalen Flotten vorangeht.
Ne? Ja, das heißt, die Pandemie hat natürlich die Branche in dem Maße geschwächt, aber sie, wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen auch, hat dann vielleicht auch als Motor gedient, vielleicht die Prozesse ein Stück weit zu beschleunigen und zu sagen, die Dinge, die wir ohnehin vielleicht vorhatten in 3 bis 5 Jahren, die müssen wir jetzt schneller umsetzen, weil der Druck vielleicht auch ein anderer ist.
Genau, einiges hat uns dabei auch geholfen und insgesamt kann man eben sehen, es ist gut überstanden worden, alle Schiffe sind in Fahrt, wir haben eine fantastische Crew, wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die das möglich gemacht haben. Fakt ist, selbst wenn dieses Jahr überall, sage ich mal, auch sehr gut läuft, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind sicherlich immer noch zu spüren, das darf man nicht ganz gucken, das, wenn man in unser Land guckt, in unser schönes Mecklenburg-Vorpommern, sieht man eben, dass in Wismar noch ein großes, nicht fertiges Schiff liegt. Ne? Nicht von uns so. Ein Problem, was noch gelöst werden muss. Das ist ungünstig, würde ich mal sagen, insgesamt. Ne? Aber für den Teil, den ich jetzt noch beurteilen kann, ne, so sieht man, dass die Nachfrage hoch ist und dass das Produkt sehr, sehr gut wahrgenommen wird. Und dass Urlaub generell offenbar einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat bei den Menschen. Ne? Und das stimmt mich eigentlich total optimistisch, dass das wieder alles in Ordnung kommt.
Ja, und wir vielleicht wieder die alten Buchungszahlen oder was glaubst du, was wie sich das entwickelt? Ich meine, es war ja, wird ja von vielen Menschen auch in den Medien, da kann man ja auch durchaus drüber diskutieren oder unterschiedlicher Meinung sein, ist ja vollkommen okay, dass die Zeiten dieser 5000er oder auch 6000er, also wenn ich von 6000ern rede, liebe Hörer, dann meine ich mit 6000 inklusive Crew, ne, mitunter ja noch mehr, jetzt vorbei ist, ne, endgültig vorbei ist und vielleicht auch wieder eine Gegenbewegung. Ich sage jetzt nicht, dass die Kreuzfahrtindustrie vorbei ist, sondern vielleicht auch eine Gegenbewegung stattfindet und vielleicht auch wieder kleinere Schiffe fahren, mehr Wert auf Naturschutz, Umweltschutz gelegt wird. Oder glaubst du, das geht ungebrochen nach oben weiter?
Nein, ich glaube nicht, dass das ungebremst nach oben geht, obwohl es technisch sicherlich möglich wäre, immer größere Schiffe zu bauen. Ich glaube, mit AIDA Cosma oder MSC Euribia, Mein Schiff 8 zum Beispiel, hat die Branche so eine Größenordnung erreicht, wo man erstmal gucken muss, wie es weitergeht, zumindest im europäischen Markt. Für Nordamerika sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus. Aber gleichzeitig ist eine ganz große Flotte von kleinen Schiffen gebaut worden, Expeditionsschiffe, die viel kleiner sind, die ganz andere Anforderungen haben, ganz anderes Profil. Und ich glaube, die Kreuzfahrtindustrie wird sich in die Richtung weiterentwickeln. Ob es immer größer, schöner, weiter sein muss, wird man noch sehen. Das ist ja auch ein Lernprozess, den die Branche durchmacht. Und sie ist nicht frei von äußeren Einflüssen, ne?
Und vielleicht auch nicht frei von Fehlern, dass man sagt, man lernt mit der Gesellschaft. Und im Endeffekt muss man auch gucken, wie der Markt immer reagiert.
Ne? Selbstverständlich, wie der Markt reagiert, wie das Umfeld ist, was kostet Treibstoff, das ist geht dynamisch. Den Kreuzfahrern wie uns allen. Man fährt zur Tankstelle und kriegt einen Schock. Ne? Jetzt ist das wieder nach unten ausgependelt. Ja. Ne? Ja. Wir haben schwierige finanzielle Bedingungen alle. Ne? Aber ich sag mal, insgesamt kann man, glaube ich, ein optimistisches Ausblick geben. Man kann das natürlich immer noch als super Fachmann an den Börsen beobachten, was 2023 und 2024 da an positiven Dingen hoffentlich passieren wird. Und letztendlich ist es auch immer Arbeit für zehntausende Menschen, ne? die Arbeit lieben. Aber auch brauchen.
Ja.
Ne? Und das ist erstmal ganz cool. Ich freue mich praktisch über jeden Anlauf, der zum Beispiel hier in Warnemünde eben auch so abläuft. Das ist Arbeit für sehr viele und fast alle, die da wieder zurückkommen, sind irgendwie auch happy und sagen, wow, ich war jetzt 7 Tage da, ich war 9 Tage dort, 2 Wochen da. Schönes Feedback zu sehen, zu hören. Mhm. Ne?
Genau. Was glaubst du, wenn wir auch wollen, wir wollen jetzt nicht zu technisch werden und zu sehr in die Tiefe reingehen, aber es würde mich noch interessieren, wo es in Sachen Umweltschutz, Antriebssysteme, wo wird es da vielleicht in den nächsten Jahren hingehen? Stichwort LNG, Elektro, sind das so Dinge, wo du sagst, ja, das wird immer mehr sich verbreiten, oder ist es einfach dann auch, oder stößt das noch so ein Stück weit an seine Grenzen?
Nee, das wird weitergehen, ne? Also so, die gesamte Branche hat sich ja auch klare Dekarbonisierungsziele gesetzt, ne? Ich weiß nicht, reden immer alle drüber, ich weiß nicht, ob sie immer drüber nachgedacht haben, so, was das heißt, also keine fossilen Treibstoffe mehr benutzen.
Bis 2040 oder
49 ja. oder so ist ja. Ende, ne? Das heißt, zu Hause, du tankst kein Diesel mehr, kein Benzin, du hast kein LNG, also kein Erdgas mehr. Ne?
Bin ich gespannt.
Ja. Und du hast eine nachhaltige Stromversorgung. Ne? Das ist das, was man zu Hause machen kann, ne? Wo man tatsächlich sich selber mal überprüfen kann, ist es schon möglich oder nicht? Ne? Verbrenne ich noch Holz oder ähnliches? Diese gleiche Dekarbonisierungsfrage ist eine zentrale Frage für die gesamte maritime Wirtschaft. Ne? Ich konnte mit die Landstromanlage hier in Warnemünde eröffnen. Das ist ein Weg, dass die Schiffe, die Kreuzfahrtschiffe, da sind die anderen Schiffe noch weit entfernt von während ihrer Liegezeit, mit nachhaltigem grünen Strom versorgt werden. Das ist positiv. In der Zeit gibt es null Emissionen oder fast null Emissionen. LNG, ne, ja, ist immer noch ein fossiler Treibstoff, aber fast ohne schädliche lokale Stäube zum Beispiel. Es gibt keinen Feinstaub, wenn du LNG verbrennst. Das ist wie bei einer Erdgasheizung zu Hause. Ne?
Ja.
Also da geht der Fortschritt immer weiter. Und wir, AIDA, haben ja auch schon Biofuels praktisch zum Einsatz getestet. Es gibt einen ganz klaren Weg der Reedereien, die im Moment mehr so im Norden von Europa verortet sind, ne? Zu sagen, da müssen wir hin. Also Brennstoffzellen, Batteriesysteme, Landstrom, alternative Fuels, ne, also die auch an den Tankstellen kommen werden, und Elektromobilität da, wo sie möglich ist. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Pfad, das ist eine Pflicht für die Industrie. Das werden die Menschen fordern und das ja. werden die Kreuzfahrtbauer und Betreiber auch erfüllen.
Ja. Und irgendwann wird sich eine Variante vielleicht durchsetzen oder auch nicht, und oder es wird eine Kombination aus allen eben genannten werden.
Sieht so aus, als ob es eine Kombination wird aus den Technologien, ne? Also Brennstoffzelle an Bord, dazu große Batteriesysteme, die praktisch Dinge speichern,
ja.
Alternative Fuels, die nicht fossil sein werden, ne? Und dann dieser Weg, den kann man sehen, den geht zum Beispiel auch der Internationale Kreuzfahrtverband, das zu promoten. Jetzt gab es sogar die erste Kreuzfahrt eines ehemaligen Konkurrenten, ne, der gesagt hat, unsere erste Reise ist völlig klimaneutral aufgrund der getankten Fuels. Hochtheoretisch, ne?
Ja, okay.
Und
man kann sich das ja auch irgendwie zusammenrechnen dann, ne?
Ja. Man kann sich das zusammenrechnen, und ich glaube, man kann es besser machen, als wir das hier gerade in der Kommunikation in Deutschland haben, ne? Man muss die bei uns Gäste, Passagiere auch mitnehmen, ne?
Ja.
So.
Ja.
Das ist nicht ganz so einfach, und die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind kompliziert genug, ne?
Ja, absolut, und werden gerade nicht einfacher. Jedenfalls ist das mein Eindruck, solange wir unter diesem Eindruck des Krieges hier in Europa stehen. Ich hatte nun, das war nun mehr oder weniger ein typischer Zufall, ein typischer Kramer, könnte man wieder sagen, die Ehre, für die Ostsee-Zeitung da am Wochenende den Reporter machen zu dürfen. Muss jetzt auch aufpassen, als die Klimaaktivisten da Warnemünde die AIDA Diva vor dem Auslaufen behindert haben. Das war auch nicht das erste Mal. Es gab es wohl schon mal auch mal in Kiel letztes oder vorletztes Jahr mit einem anderen Schiff. Wie siehst du so jetzt von außen vielleicht, gut, du bist ja jetzt auch raus, du hast ja vielleicht auch eine private Meinung oder generell eine Meinung dazu, wie beurteilst du das? Die protestieren ja gegen eben gerade CO2-Ausstoß, sie protestieren mitunter auch gegen die Arbeitsbedingungen für die Crew, einzelne Crewmitglieder und Anläufe auch in gewissen Häfen. Wie siehst du das? Es ist ja auch eine völlig neue Generation, habe ich den Eindruck, an jungen Menschen, die auch ja auch komplett andere Ansichten haben als ich jetzt beispielsweise.
Mhm. Ja. Also ich war da auch sehr distanziert. Also in Kiel hat es tatsächlich auch schon mal sowas gegeben, so wo so ein Schiff blockiert wurde. Ansonsten ist das die totale Ausnahme in Deutschland. Ne? Fakt, man sieht das ja hier in Warnemünde. Es ist nicht verboten, an dem Schiff vorbeizufahren, zuzuwinken. Man kann im Kanal fahren, der allerdings sehr eng ist. Also man sieht, was der Hafen da auch für Verkehre hat mit den normalen Commercial-Schiffen, die da praktisch hin und her fahren, den ganz vielen Fähren. Die vielen touristischen Verkehr, Segelboote und ähnliches, ist schon eng, ne? Ist auch gefährlich, ne?
Ja.
Es wäre nicht meine Form der Kommunikation. Ich lehne das eigentlich persönlich ab. Ich würde mich lieber hinsetzen und sagen, lass es uns regeln. Ne?
Oder reden.
Ja, ja, Forderungen. Ne? Ja. Was sind, wo stehen wir so? Ne? Das ist mit dieser Gruppe von Aktivisten ja nicht möglich. Ne? Die sehen sich ganz anders. Insofern, sag ich mal, wie reagiert denn die Staatsmacht? Ne? Die räumt das, die Wasserstraße irgendwie nach einer gewissen Zeit so gut, wie sie es denn können, wenn sie überrascht werden an so einem Tag. Die haben sich ja auch gut vorbereitet, die haben sich gut verdeckt und haben sich dann, glaube ich, gewundert, dass ihnen hier nicht hundertprozentige Sympathie entgegenschlug und dass die Behörden das hier auch schnell beendet haben. Ich weiß nicht, wie viele Klimaaktivisten sich in Deutschland ankleben pro Tag. Ne? Das ist Teil unserer Realität geworden.
Gesellschaft, ja.
Genau, da müssen normale Menschen mit umgehen. Wir hatten jetzt irgendwie 2 Stunden Auslaufverzögerung. Das ist völlig marginal. Sie haben gute Bilder deutschlandweit gehabt, aber die Inhalte waren total schwach und die Diskussion ist nicht da, weil sie anonym agieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da schätze ich dann eher unsere politische Szene in Deutschland, mit denen man einfach reden kann. Ne? Mit Politikern kann man reden, mit Parlamentsmitgliedern kann man reden, mit Ausschüssen und so. Das wäre eher mein Ding so. Ne?
Okay.
Und das ist eher so eine Defense, ne? Dass man abwehrt und sagt, was macht ihr da? Ne?
Ja.
Ist das in Ordnung oder nicht? Ne?
Ja, ja.
Oh, ich fand jetzt nicht so, dass man fremde Sachen beschmiert und da so ranmarschiert und denkt blockiert. Wie ist es gelaufen letztendlich?
Für euch war es ja dann im Endeffekt, ihr habt ja keinen, also extrem Schaden, das ist 1 Stunde, 2 Stunden später ausgelaufen. Und eure Reaktion war ja auch relativ gelassen, auch, glaube ich, ausgefallen.
Ich glaube, das ist auch richtig so, ne? Und jetzt ist so die Frage, was ich als Privatperson denke, wie sollten Wasserschutzpolizei, Zoll, Bundespolizei und Staatsanwaltschaft agieren, ne? Ich vermute mal, die wissen genau, was sie tun. Genau, genau. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch eine hohe regionale Verbundenheit. Ne? Da dachte man, ich war jetzt gar nicht mehr dabei. Ich war 20 Jahre immer dabei so und ich hätte das geregelt und so. Ne? Habe ich auch eine gewisse Distanz. Diese Proteste sehen wir überall. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, letztendlich muss das jeder für sich selbst bewerten. Aber ist natürlich ein Ding, was da so insgesamt passiert in unserer Welt an Brutalität, an Direktheit und Botschaften. Das wäre nicht mein Fall. Ich wäre immer ein Fall für dezente Kommunikation im Hintergrund, bevor man es krachen lässt.
Ne? Ja. Also ich habe mich ja auch mit einer jüngeren Reporterin, die ja nun völlig andere Generation wieder ist als ich, unterhalten. Die fand das zum Teil legitim, auch möglicherweise in der Form. Ich fand es eben überzogen und vor allen Dingen ich fand es eben nicht gut, dass die eben sich vermummt haben zum Teil, eben nicht erkennbar waren. Und eben anonym auftreten. Und auf der anderen Seite fand ich, was aber auch klar war, die Reaktion der Passanten oder der Schaulustigen an Land eben auch grenzwertig gut. Es ist bei 99% verbal geblieben. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Alles gut. Es ist wahrscheinlich alles noch harmlos mit früheren Protesten in den 80ern bei den Atomen. Also das ist ja eigentlich alles noch harmlos und Pillepalle, aber ich gehöre auch zu denen, die sagen, wenn man jetzt noch anfängt, in gewissen Medien im Nachgang den Polizeieinsatz, und ich habe das genau alles beobachtet, ich war von Anfang an da bis zum Abschluss der Polizeiaktion kritisiert und sagt, die wurden zu hart angegangen, also dafür habe ich dann wieder kein Verständnis und da muss ich auch wirklich meine Lanze für die Beamten da brechen, die im Übrigen, darf ich das hier sagen? Ich sag das einfach, dass die Demonstranten dort keine Personalien vorweisen konnten und auch nicht wollten und dann, so wie sie waren, nach Hause geschickt wurden, wieder ohne Personalien aufzunehmen. Also im Prinzip sind sie ohne jegliche Sanktion, haben sie diese Aktion durchgezogen und da ist für mich dann irgendwo auch dann ein Verständnis als Normalbürger
aufgebaut. Ich glaube, und das ist auch das Schwierige, was man insgesamt vermitteln muss. Ne? Du gehst irgendwie bei Rot über die Straße, so hast einen Ausweis in der Tasche, zahlst 30 Euro. Ne? Es wird eigentlich in Deutschland alles sanktioniert. Naja, kann man, glaube ich, wahnsinnig viel drüber diskutieren. Also ich persönlich würde es auch eher transparent finden. Das ist das, was wir und ich auch immer angeboten haben. Und da, wo jemand anonym ist oder vermeintlich anonym ist, finde ich, das ist eine schlechte Grundlage, überhaupt in eine gesellschaftliche Kommunikation zu treten und vielleicht.
Und Akzeptanz zu erlangen.
Und wirklich Verbesserungen, ne, ja.
Jawohl. Ja. Okay. Belassen wir es dabei.
Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann,
wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten. Dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostseesparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Dann vielleicht noch zur nächsten wichtigen und sicherlich ja auch schwierigen Frage, die du in deinem beruflichen Abschnitt bei AIDA als Unternehmenssprecher bewältigen musste. Die Katastrophe der Costa Concordia. Ich glaube, die meisten von uns, die jetzt zuhören, können sich noch dran erinnern. 2012, das schwere Schiffsunglück vor der Insel Giglio beim Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia. Ja, es ist in Schieflage geraten. Man könnte ja immer das irgendwie noch ein bisschen witzig umschauen. Das ist aber alles gar nicht mehr witzig gewesen, weil da 32 Menschen ums Leben gekommen sind. Vielleicht mal allgemein gefragt, wie hast du damals das erlebt? Natürlich haben bei dir wahrscheinlich die Telefone nicht stillgestanden. Wo warst du? Warst du dann später auch vor Ort? Aber wie hast du es erlebt? Jetzt auch nochmal rückblickend.
Würde gern mit der Konsequenz anfangen, die wir praktisch gezogen haben. Es gibt seit vielen Jahren ein Fleet Operations Center von uns, die praktisch die Flotte ganz minutiös überwacht, so wie man das vielleicht aus einer Luftraumüberwachung bei Flugzeugen kennt, damit in Zukunft, sag ich mal, wir besser aufgestellt sind, solche möglichen Risiken zu beherrschen, ne, als Kreuzfahrtindustrie.
Das bedeutet, dass so ein Unfall nicht mehr passiert oder dass ihr besser vorbereitet seid auf das, was danach kommt? Oder?
Alles, ne? Alles. Also eigentlich muss die Prävention, sind wahnsinnig viele Maßnahmen ergriffen worden, dass sowas nicht passieren kann. Ne, bisschen wie redet man auf der Brücke miteinander, ne? Was ist, wenn der Kapitän möglicherweise eine Beratung von seinen Kolleginnen und Kollegen braucht, ne? Wie wird ein Kapitän überwacht? Wie kann man das besser machen? Wie kann man das konsequenter machen? Da ist viel gemacht worden, sodass man sagen kann, also da gab es eine deutliche Verbesserung. Für mich war das damals ja zunächst sehr entfernt, obwohl Costa natürlich unsere Schwesterreederei ist, ne? Und ich bin dann praktisch erstmal damit beschäftigt gewesen, den AIDA-Gästen praktisch zu vermitteln, wie wir das regeln hier, wie unsere Kapitäne arbeiten, wie wir die nautische Sicherheit organisieren. Und da habe ich gemerkt, es ist ein großes Vertrauen da gewesen in AIDA Cruises, ne? In unsere Kapitäne, Staff-Kapitäne, nautischen Offiziere und ähnliches. Also da haben wir davon profitiert, dass wir echt eine super Reputation hatten. Und ich bin damals dann sozusagen abgeordnet worden nach Italien, um beim Aufrichten, ne? Also es ist ja nicht in Schieflage alleine gekommen, die Kreuzfahrtindustrie, sondern wir haben auch das Wrack symbolisch aufgerichtet und dann auch recycelt, ne? Mhm. Und den Prozess, muss ich fast sagen, durfte ich dann als
auch mit begleitet,
PR-Spezialist begleiten. So war dann auch
das ein paar Schiff Jahre ist ja vor. Dann nach Genua geschleppt worden.
Genau. Ne? Es ist aufgerichtet worden in einem wahnsinnig aufwendigen Verfahren nach Genua geschleppt worden, recycelt worden und wir sind da als internationales Team gut mit umgegangen, sind sozusagen abgeordnet worden. Ich war ein paar Jahre in Genua beschäftigt, war, sag ich mal, professionell eine riesige Herausforderung und da geht's ja nicht darum, was habe ich verkündet als Pressesprecher, sondern was habe ich, sag ich mal, verhindern dürfen.
Ja.
Also die ganze
Kommunikation. Ja, du bist Krisenmanager.
Genau, ein Krisenmanager.
Muss die Brände löschen.
Ja, die werden nicht daran gemessen, wie toll sie ständig irgendwo in den Zeitungen stehen, sondern man sieht dann ganz häufig, wie viel praktisch auch praktisch von der Tagesordnung verschwunden wurde und mit dem Aufrichten des Wracks, mit dem Abtransport, ne, gab es nochmal den vollen Schwung durch die deutschen Medien, international, weltweit, ein Riesenthema und danach ist das Thema auch vorbei gewesen. Mhm. Und mit dem Lernen der Konsequenzen ging es dann auch wieder in eine Art Normalität über. Ne?
Ja, trotzdem nochmal die Frage, als du dann vor Ort warst, das erste Mal das gesehen hast, vor Ort, wie das Schiff dort auf der Seite lag, was waren da so für Gefühle bei dir?
Ich hatte es ja nur aus dem Fernsehen gesehen und dachte, irgendwie würde ich da gerne mitmachen und mithelfen. Ja. Wurde dann, sag ich mal, mehr oder weniger dafür auch kommunikativ verantwortlich gemacht. Also es war unheimlich beeindruckend, ne? Man sagt, wo holt man manchmal die Motivation fürs Arbeiten her, ne? Dieses Unglück ist für tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Motivation gewesen, wirklich ihr Bestes zu geben bei der Bewältigung, ne? Es war hochspannend und das habe ich mir gewünscht. Da bin ich gerne gewesen, im Grunde, obwohl das Thema wirklich schrecklich ist, ne? Also insbesondere auch der Umgang mit den Opfern und den ganzen Prozessen ringsherum. Also das ist hochtraurig, hochdramatisch gewesen. Und deshalb bin ich so froh, dass so vieles gemacht wurde, um solche Dinge zu verhindern, ne? Also für die Zukunft, das war das eine. Und das andere war natürlich ganz einfach auch tägliche Arbeit in einem internationalen Team in einer Krisensituation.
Ja. Das Echo war damals aber international, also weltweit wahrscheinlich riesig, oder? Auf dieses Ereignis. Also
unglaubliches Echo, ja. Das war dann praktisch von einer relativ kleinen Truppe, die damit befasst war, bis hin zu einer riesigen internationalen Gruppe, die das bewältigt hat und war so ein Lehrstück, wie man eine Krise auch beendet. Und witzigerweise, ne, wem sag ich's, ne, das war im Prinzip dann auch nicht mehr das Superthema, als das Bild dieses gekenterten Schiffes verschwunden war. Und man sah, also die bringen das wieder in Ordnung, so die kümmern sich auch um die Opfer, soweit das dann noch überhaupt möglich ist. Und ich war da natürlich auch Fremder, ne, in Italien, und ne, waren ja auch verschiedene Nationen beteiligt, ne, und war eine hochspannende Zeit.
Ja. War es in dem Fall dann auch, weil du sagtest, naja, wir konnten es auch relativ glimpflich dann auch durch die, erstmal durch das Sichtbare, ne, das Aufrichten, das war ja spektakulär mit den Luftkissen, die da zum Einsatz kamen, aber eben auch, dass der Fall an sich juristisch gesehen relativ, ich würde es jetzt vielleicht korrigieren, mich klar war, dass dem Kapitän ja schon eine große Schuld zukam, ja, ist ja beendet der Prozess, dann darf man das ja auch so sagen, glaube ich, und dass die Dinge dann ja relativ deutlich in eine Richtung liefen.
Genau, Kapitän ist verurteilt worden, ne, als Hauptschuldiger plus einige andere, die auch, sag ich mal, Versäumnisse vorgeworfen wurden, aber nicht in dem Umfang, ne, also Aufarbeitung hat in Italien stattgefunden, ne. Ich glaube, das steht einem auch nicht zu sagen, wie das italienische Rechtssystem arbeitet. Ne?
Absolut.
Aber der hat fast 17 Jahre Gefängnis bekommen, ne? Und auch keine Möglichkeit, da einfach sich aus zu entfernen. So, ne? Und ist eines der bedeutendsten Ereignisse in meinem Leben gewesen, also was die berufliche Entwicklung betrifft. Also dieses Bild, dieses Ordnen der Lage vor Ort und das Handeln von internationalen Krisenteams, ne? Also das ist schon eine ganze Menge gewesen.
Dann wollen wir jetzt Richtung Abschluss, was das Kreuzfahrtthema betrifft, auch nochmal ein bisschen positiver waren. Was ist dir so als Unternehmenssprecher so positiv in Erinnerung geblieben? Waren das Dinge, die hier auch so in MV passiert sind, oder sind das auch die Dinge, die man natürlich auf Reisen erlebt, die großen Schiffstaufen in Hamburg, und sind das so die Dinge? Vielleicht kannst du da so ein paar Beispiele, Erlebnisse nennen.
Wir haben ja im Prinzip überall getauft, ne? Warnemünde, Kiel, Hamburg, Palma sind riesige, tolle Aktionen, wo man sagen kann, öffnet man mal ein Hotel oder ein Ressort, ne, dann gibt es irgendwie ein Bändchen, dann kommt irgendwie der Oberbürgermeister. Also feiern konnten wir, glaube ich, deutlich besser so. Ne? Das wird jetzt, muss man mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Also die Taufen waren schon immer ganz besonders und damit verbunden im Prinzip auch eine ganz starke Arbeit, meistens mit den Häfen zusammen, mit der örtlichen Politik, ganz viel mit Journalisten und Gästen und natürlich auch Celebrities und Sternchen und so, hochspannende Geschichte. Ne? Aber genauso spannend ist es, in Genua oder in Miami mal eine Woche im Büro mitarbeiten zu können, ne? Wenn da globale Teams gearbeitet haben, und das hat mich auch sehr motiviert, muss ich sagen. Ne? Und genauso schön fand ich es, als wir hier die Landstromanlage in Warnemünde einweihen konnten, und da haben wir, und ich durfte da mitmachen, das praktisch geschafft, dass das während der maritimen Konferenz unter Schirmerschaft der Bundesregierung praktisch abgelaufen ist, wo man sagt, also wir machen auch unsere Hausaufgaben. Ne?
Ja, und man hat dann auch einen gewissen Rahmen nochmal.
Genau, gehabt, ne? Und unsere erste Vereinbarung in Kiel, eine Landstromanlage zu bauen, zusammen mit dem Land Schleswig-Holstein, da gab es den Umweltminister aus Schleswig-Holstein, ne? Das war Robert Habeck damals. Ne? Und das begann mit einer gegenseitigen Verständigung zu einem Problem, was man lösen möchte. Er hat gesagt, ich kläre das an Land und ihr klärt das auf dem Wasser. Handschlag, los. Ja. Ne? Und das sind tolle Sachen.
Ja, toll.
Also wirklich eine Bandbreite an Emotionen. Da sage ich, Tourismus, Seefahrt, Kreuzfahrt ist voll von Emotionen. Kann man fast nichts Einzelnes raussuchen. Ne?
Ja, schwierig,
aber diese Landstromanlage hier in Warnemünde fand ich für uns hier sehr bedeutend, und das ist ja auch ein Stück Zukunft. Ne? Ja.
Nun, wenn man so lange dabei ist, gab es dann nochmal eine Staffelstabübergabe oder war es dann tatsächlich so Schlüssel abgeben und raus? Oder war dann vielleicht einfach, was du vorhin gesagt hast, diese Kreuzfahrt, die du mit deiner Frau, Familie gemacht hast, dann nochmal dein persönlicher Abschluss?
Naja, also emotional war das meine Reise tatsächlich mit der AIDA Aura da in Südafrika, war genial. Ist so ein bisschen auch eine Reise zurück gewesen. Also vor 20 Jahren haben wir die getauft und kamen in Wismar aus der Werft. Und ich glaube, gerade in großen Firmen, also so ist es natürlich mit so einem Abschied so eine Sache, ne? Also das marschiert alles weiter. Ne? AIDA ist eine sehr große internationale Firma. Ne?
Du warst nicht der Einzige, ich will da jetzt auch nicht zu sehr, aber ja, genau. Für Rostock, für den Standort ja. Rostock und als Aushängeschild neben Herrn Tamm natürlich zu nennen, irgendwo ja auch ein Gesicht. Ne? Und da denkt man dann immer, dass dann die Großen... Ja?
Genau, das... Ja. Das muss man sagen, das ist dann eher unspektakulär, wenn man das Gebäude verlässt, denn das sind alles die Jungen, ne? Die wollen jetzt alles besser machen, ne? Ehrlicherweise können die es wahrscheinlich auch alles besser, ne, in Zukunft machen. So.
Wer weiß.
Und so ist das. Ne? Und das betrifft sicherlich auch Michael Tamm, der das Unternehmen verlassen hat, und mich, wo man dann sagt, es gibt einen Staffelstab und dann ist das soweit. Und für Rostock muss natürlich bei vielen Projekten auch hier mit der maritimen Industrie aufpassen, ne? Dass das immer weiter konstruktiv nach vorne geht. Man sieht viele, viele Möglichkeiten und manchmal sind wir nicht schnell genug und so. Ne?
Das wäre jetzt noch meine abschließende Frage gewesen zu dem Komplex. Wo siehst du die Kreuzfahrtbranche, wo siehst du AIDA vielleicht in den nächsten Jahren? Ich weiß gar nicht im Hintergrund, ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, es war aber erst noch vor der Corona-Pandemie, dass nochmal Schiffe in Auftrag gegeben wurden. Das wurde sicherlich zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Werden wir nochmal neue AIDA-Schiffe irgendwann in ein paar Jahren nochmal sehen? Und oder auch natürlich der Werftstandort ist natürlich immer ein Riesenthema. Du kannst jetzt auch nicht alles beantworten, aber wie du gerade angedeutet hast, man muss sich weiter bewegen, oder? Und Lücken erkennen, Nischen erkennen, wo Rostock und MV rein können.
Naja, wir können da ganz stolz sein auf das, was wir geschafft haben. Ein Großteil der modernen Schiffe sind hier auf der Neptunwerft gebaut worden. Diese Floating Engine Room Units, also wo die gesamten Maschinen verbaut waren. Ein riesiges Teil voll Technologie. Ne? Das ist im Moment gestoppt für uns. Ne? Muss man sagen, also wir haben sehr viel neue Schiffe bekommen. Wir haben eine große Kapazität. Wir müssen da auch erstmal jetzt wirtschaftlich wieder anschließen. Das Wachstum wird vielleicht nicht ganz so schnell sein, nicht ganz so glamourös. Aber ich bin da eigentlich zuversichtlich, dass das auch weitergeht. Und Rostock muss ganz hart daran arbeiten, auch wirklich sein Stück von diesem Kuchen mitzunehmen. Ne? Das ist die Werft, ne? So toll ich das finde, dass das Marinearsenal jetzt praktisch die Fläche und die Werft übernommen hat. Aber das ist keine Wertschöpfung in dem Sinne, wo praktisch fremdes Geld nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Rostock kommt und dafür Arbeit kommt. Das ist alles der öffentliche, steuerfinanzierte Sektor. Ne? Man hat jetzt schon so ein bisschen Sorgen, wie das weitergehen wird. Aber, wie schon gesagt, ne, jüngere Nachfolger sind in der Regel auch fit und ich vertraue da, dass sie das regeln werden.
Und es ist immer Bewegung drin.
Ja.
Auch in der Branche und alles sehr dynamisch. Dann bedanke ich mich erstmal für den ersten Teil, Hans-Jörg Kunze, heute im Wellenrauschen-Podcast, und den zweiten Teil gibt's dann gleich beim nächsten Mal und hinten dran. Erstmal vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Ich habe zu danken.
Der Podcast mit Hans-Jörg Kunze ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail. Wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.